Investiere und gewinne. Werte schaffen leicht gemacht. Von und mit Daniel Lenz.
Leg dein Geld in Steinen an. Das habe ich zu meiner Zeit als Bankkaufmann so ziemlich als erstes gelernt. Und das möge dann auch heute unser Thema sein. Herzlich willkommen, lieber Daniel, zu deinem Podcast.
Ja, vielen Dank, lieber Thorsten, und herzlich willkommen an alle Zuhörer.
An alle Zuhörer, die vielleicht dann noch irgendwann auch das Geld in Steinen angelegt haben. Denn, das haben wir ja gelernt, in deinen Jahrestrends, Daniel, hast du eine Investition in Immobilien gleich an Stelle 1 genannt.
Warum? Genau. Grundbuch ist besser als Sparbuch. Alter Spruch.
Den kannte ich noch nicht. Also leg dein Geld in Steinen an und Grundbuch ist besser als Sparbuch. Okay,
genau. Warum? Warum, genau. Also wir hatten ja schon ausführlich über das Thema Inflation gesprochen. Das heißt, Immobilie ist ein Sachwert, der ja mit der Inflation steigt. Das heißt, wenn alles teurer wird, werden auch Grundstückspreise steigen, Baukosten steigen, Arbeitslöhne steigen etc., Mieten steigen und somit steigt auch langfristig der Wert der Immobilie, wenn ich natürlich gewisse Parameter beachte, immer vorausgesetzt. Und ich habe bei Immobilien die Möglichkeit, mit fremdem Geld zu arbeiten. Auch das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich würde also immer eine Immobilie mit Fremdkapital finanzieren, also sprich mit einer Bank. Und das geht eben nicht bei jeder Anlageklasse, weil wenn ich jetzt zur nächsten Sparkasse oder Volksbank gehe und sage, gib mir mal 500.000, um in Bitcoin zu investieren oder in Aktien, dann sind die Erfolgschancen eher gering, dass die Bank da irgendwie was rausrückt. Wenn ich aber eine gute Immobilie habe und der Bank sage, ich würde gerne eine Immobilie kaufen und die Immobilie als Sicherheit der Bank gegenüber gebe, dann bekomme ich auch das Geld und kann somit eben mit Fremdkapital arbeiten und habe dann einen ganz anderen Hebel, wie wenn ich eben nur mit eigenem Geld eben arbeite, vor allem wenn ich vielleicht selber noch gar nicht so viel Geld habe.
Also Immobilie. Lass uns doch mal ganz kurz differenzieren und wir beginnen einfach mal bei Null. Immobilie, da gibt es die Immobilie, die ich selbst nutze, also Wohnimmobilie, und dann gibt es die Immobilie, die ich vermiete, sozusagen dann als Renditeobjekt. Über das, was wir jetzt in der Folge reden, reden wir über das erste oder das zweite?
Ja, wir können das erste kurz abhandeln und dann reden wir ausführlich über das zweite, würde ich sagen.
Sehr gerne. Also Wohnimmobilie, was muss man wissen?
Genau, also bei Null anfangen heißt also die ganz normale Wohnimmobilie, also sprich die Immobilie, die ich selbst bewohne. Da empfiehlt sich auch, zumindest in Deutschland, zumindest in fast allen Lagen, die zu kaufen, damit ich einfach langfristig eben ein Eigenheim aufbaue, was mir gehört, mit dem Ziel, spätestens wenn ich in Rente gehe, dass diese Immobilie dann bezahlt ist und ich somit eben als Rentner keine Mietbelastung mehr habe. Und deswegen empfiehlt sich schon, wenn es finanziell möglich ist, die selbst bewohnte Immobilie auch zu kaufen oder zu bauen. Es gibt ein paar Ausnahmen, und zwar als Beispiel, wenn ich jetzt wirklich in Bestlage München oder in Bestlage Hamburg oder Bestlage Frankfurt oder auch teilweise in Berlin da wohnen muss oder wohnen möchte, wie auch immer, wohnen kann, wohnen darf, dann ist es häufiger so, dass bei der jetzigen Marktsituation die Zinsen teurer sind wie eine Miete. Also sprich, wenn ich dann sage, ich kaufe mir jetzt in München, in Grünwald eine Villa, vorausgesetzt natürlich, dass ich mir das leisten kann, können natürlich die wenigsten, aber nur um ein Beispiel zu nennen, dann ist es häufig so, wenn ich eben mit Fremdkapital investiere, dann muss ich mehr für die Zinsen meines Kredites aufbringen wie für die Miete. Ohne Tilgung, also ohne dass der Kredit geringer wird, und in solchen Einzelfällen macht es dann manchmal sogar Sinn, tatsächlich zu mieten. Weil es sind aber dann natürlich auch Leute, die sich sowas leisten können, die haben natürlich auch einen anderen finanziellen Hintergrund wie die meisten von uns.
Okay, dann machen wir schon mal einen Haken dran bei der Wohnimmobilie, aber gut, dass wir es angesprochen haben, und gehen dann jetzt zu den Immobilien über, die ich selbst besitze und vermieten will. Was macht denn am meisten Sinn? Kaufe ich ein Gebäude mit, ich sag mal, 8 Wohnungen und vermiete die, oder ist es eine einzige Wohnung in einem Komplex, die ich kaufe zum Vermieten? Wie fange ich denn an? Groß oder klein?
Ja gut, also wenn groß möglich ist, kann man groß anfangen. Das gibt der Geldbeutel vor. Meistens ist das aber nur durch ein Erbe zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwo auf einmal eine große Summe Geld herbekomme, dann kann ich natürlich auch groß einsteigen. Im Regelfall fange ich eben klein an mit einer Eigentumswohnung im Regelfall, die in einem Mehrfamilienhaus irgendwo drin ist. Und da gilt halt eine Sache zu beachten aus meiner Sicht. Ich würde immer eine Wohnung kaufen von einem entsprechenden Berater oder in einem entsprechenden Objekt, wo nur Kapitalanleger investiert sind. Also sprich, wo in diesem Mehrfamilienhaus alle Wohnungen an Kapitalanleger vermietet, verkauft sind, die eben dann vermieten, weil die haben alle die gleichen Interessen. Was nicht zu empfehlen ist, ist, ich gehe einfach auf ImmoScout und suche mir irgendwo eine Wohnung raus und kaufe die dann. Dann kann es passieren, dass ich eben in einem Haus investiert bin, wo vielleicht mehrere Eigennutzer drin sind in der Nachbarschaft im Haus und die haben ganz andere Interessen. Und das führt oder kann zu extremen Reibereien führen, wenn eben Selbstnutzer und Vermieter Kapitalanleger in einer Wohneigentümergemeinschaft gemeinsam zusammen sind, weil da völlig unterschiedliche Interessen dann vertreten sind. Das würde ich nicht empfehlen.
Ich weiß ja, wenn ich folgende Frage stelle, dass du antwortest mit kommt drauf an. Deswegen versuche ich es mal anders zu formulieren. Welche Wohnungsgröße ist für mich am sinnvollsten? Aus deiner Erfahrung heraus, wie groß sind die Wohnungen, die sich jemand anschafft, der zum ersten Mal in das Thema Immobilien einsteigt? Sind das 20, 40, 60, 80 oder 100 Quadratmeter?
Jetzt muss ich doch sagen, kommt drauf an. Kommt drauf an, wo? Eine 20 Quadratmeter Wohnung in München ist teurer wie eine 100 Quadratmeter Wohnung bei uns in Wittlich zum Beispiel. Also von daher, ja, also wenn wir über eine Kapitalanlage sprechen, dann ist es durchaus so, dass der Kaufpreis erstmal entscheidend ist. Also sprich, was kann ich finanzieren, was kann ich mir leisten? Es ist auch in der heutigen Zeit ja ein gewisses Eigenkapital notwendig für die Kaufnebenkosten zu zahlen, also Grunderwerbsteuer und Notarkosten. Und das gibt im Grunde genommen die Größenordnung vor. Und daraus resultiert dann die Größe in Bezug auf die Quadratmeter, wo ich natürlich daraus auch erstmal schließen kann, in welchem Standort kann ich investieren vom Geld her, vom Geldbeutel her, und wo gibt es natürlich ein attraktives Objekt, und daraus ergibt sich dann am Ende dann die Größe bezogen auf die Quadratmeter Wohnfläche.
Ich bleib mal bei deiner Erfahrung. Du bist ja seit mehr als 20 Jahren in diesem Geschäft drin. Wo hast du denn mehr Wohnungen vermitteln können? Metropolregion oder ländlicher Raum?
Klar, Metropolregion, weil ich ausschließlich Wohnungen in Metropolregionen vermittle, weil das aus meiner Sicht die mit Abstand beste Investition ist. Ländliche Region gibt's Ausnahmen. Also wir haben bei uns zum Beispiel regional auch schon mal Projekte selbst entwickelt für den Eigenbestand, haben auch hin und wieder mal da was verkauft, aber das war dann eher so die absolute Ausnahme. Ich empfehle immer, eine Immobilie in einer der großen, der 10 großen Metropolregionen in Deutschland zu kaufen, wo einfach ja die meisten Menschen leben, wo die meisten Arbeitsplätze sind, wo die größte Wirtschaftskraft ist und die größte Infrastruktur auch oder die beste Infrastruktur ist, wenn man noch von einer guten Infrastruktur in Deutschland sprechen kann heutzutage.
Das Thema wollen wir nicht vertiefen. Nee. Es wäre abendfüllend. Bleiben wir bei den Metropolregionen, und auch dort nochmal würde mich deine Erfahrung interessieren. Wie groß ist im Schnitt eine Wohnung in einer Metropolregion, die du in den letzten 10 Jahren vermitteln konntest?
Ja, also der Standort oder die Metropolregion, wo ich die meisten Immobilien verkauft habe in den letzten 20 Jahren, ist in der Tat in Leipzig, also Metropolregion Leipzig-Halle, also Mitteldeutschland. Warum ist das so? Der Gewinn liegt im Einkauf. Wenn ich natürlich jetzt eine Wohnung in München, ich nehme nochmal München als Beispiel, oder auch Hamburg oder Frankfurt in der City kaufe, dann ist ja da der Kaufpreis so groß, dass ich natürlich ein geringes Steigerungspotenzial habe, aber natürlich nicht irgendwo wirklich exorbitant, weil die Preise eben in der Spitze schon irgendwo angekommen sind. Wohingegen beispielsweise Leipzig, insbesondere noch vor vielen Jahren, eher noch unbekannt war. Mittlerweile ist es da natürlich auch anders, aber damals war es schon so, dass man dort noch sehr günstig Immobilien kaufen konnte und somit eben die, ja, die mutig waren, die vor 20 Jahren investiert haben, haben teilweise ihren Wert verdoppelt, verdreifacht oder sogar vervierfacht in dieser Zeit. Und um die Frage zu beantworten, im Regelfall Wohnungsgrößen so 60 Quadratmeter, 70 Quadratmeter, das ist eigentlich so die gängigste Wohnungsgröße, weil man dort sowohl als Single leben kann, aber auch als Paar oder je nachdem, wie viel Zimmer man hat, vielleicht auch noch ein Kind mit dazu da unterbekommt oder ein Homeoffice-Arbeitsplatz, ein Büro. Das ist mal so die gängigste Kaufpreis oder die gängigste Größenordnung bei Immobilien.
Waren das eher Neubauten oder waren das Bestandsgebäude, die du vermitteln konntest? Und bei den Bestandsgebäuden würde ich ja dann die nächste Frage gleich anschließen wollen. Frisch saniert oder mit Sanierung in Aussicht und welche Rolle spielt der Denkmalschutz?
Ja, also im Standort Leipzig war es zu 80% Denkmalschutzobjekte, also Sanierungsobjekte, die entsprechend frisch saniert worden sind nach Kauf, somit eben hohe Steuervorteile, die da generiert worden sind. Der Vorteil war halt in Leipzig, dass dort eben noch diese schöne alte Bausubstanz an schönen Lagen, also sprich im Stadtzentrum vorhanden war, weil eben zu Zeiten der DDR damals halt viele Gebäude einfach verkommen sind, dort eben weder Baumaterial noch Geld noch Fokus darauf war, diese Immobilien schön herzurichten. Das war eben in den alten Bundesländern anders. Da wurde natürlich in den Städten schon nach dem Krieg alles entsprechend saniert, neu gebaut, gemacht und in den neuen Bundesländern hat man die Möglichkeit, noch lange an guten Lagen noch unsanierte Immobilien zu kaufen und die eben dann ja, schön herzurichten und somit eine gute Investition mit entsprechenden Steuervorteilen zu kombinieren. Und der Rest war dann Bestand. Also gerade in den letzten Jahren sind wir dann auch, haben wir viel im Bestandsbereich auch gemacht.
Was ist denn für denjenigen, der neu einsteigt ins Immobiliengeschäft als Renditeobjekt spannender? Der Neubau oder ein Bestandsgebäude?
Auch das kann man, kommt darauf an, auch das kann man nicht pauschal beantworten. Als Einsteigerimmobilie bezeichne ich jetzt eher das Thema Bestandsimmobilie, weil man hat keine Bauzeit, es geht direkt los, man kann die sofort besichtigen, also gerade für einen unerfahrenen Investor ist es halt auch einfacher zu sagen, komm, wir fahren da mal hin, schauen uns die Wohnung, die Immobilie mal an, dann kann man natürlich einen anderen Bezug dazu aufbauen, wie bei einem Neubauprojekt, wo noch eine grüne Wiese ist und wo man schon zum Notar geht und unterschreibt, bevor die Immobilie gebaut ist, und deswegen ist eben die, sage ich mal, am einfachsten zu kalkulierende und am einfachsten greifbare Immobilie, die Bestandsimmobilie, auch im Regelfall die günstigste in Relation gesehen. Und deswegen wäre das auch meine Empfehlung für den Anfang, für den Einstieg zu finden.
Stichwort Einstieg. Inwiefern brauche ich denn im Jahr 2025 Eigenkapital?
Auf jeden Fall. Leider Gottes ja, sind unsere Banken nicht mehr ganz so, also sind auf jeden Fall restriktiver wie noch zu Zeiten der Niedrigzinsphase. Das bedeutet, für eine fremdgenutzte Immobilie sollte man auf jeden Fall Eigenkapital in Höhe der Kaufnebenkosten mitbringen. Das bedeutet, je nach Bundesland sind es im Regelfall um die 5% an Grunderwerbsteuern vom Kaufpreis und ca. 2% für Notar- und Gerichtskosten, also Grundbuchkosten, in Summe also rund 7%, im Saarland sogar ein bisschen mehr, da haben wir ja eine teurere Grunderwerbsteuer, die man als Eigenkapital mitbringen sollte, bei größeren Kaufpreisen auch etwas mehr.
Welche Rolle hast du denn als Kanzlei Lenz in dieser Gemengelage? Von wo bis wo kannst du denn unterstützen, insbesondere für diejenigen, die noch grün hinter den Ohren sind oder auch bei denen, die schon sehr erfahren sind?
Ja, komplett die ganze Bandbreite. Ich fange sogar im Minusbereich, sage ich mal, an. Also erstmal um überhaupt zu prüfen, ob überhaupt eine Immobilie Sinn macht. Natürlich bin ich jetzt großer Immobilienfreund und in vielen Fällen macht eine Immobilie auch Sinn, aber nicht in allen Fällen. Und deswegen ist unsere Aufgabe als Finanzberater natürlich erstmal zu bewerten, macht eine Immobilie überhaupt Sinn? Dafür müssen wir natürlich erstmal die persönliche Situation analysieren, natürlich auch die Ziele, die derjenige hat, Anlagezeitraum, Alter, Familienplanung etc., um daraus dann erstmal eine Empfehlung auszusprechen, macht eine Immobilie überhaupt Sinn? Und dann natürlich auch die Empfehlung auszusprechen, welche Art der Immobilie, ist es eine Bestandsimmobilie, ein Neubau, ein Denkmal, dann natürlich die Größenordnung, wie finanzieren wir mit Eigenkapital, mit mehr, mit weniger etc. Und dann betreuen wir natürlich oder begleiten wir den kompletten Prozess, also von der Konzeption über die steuerlichen Auswirkungen, über die Finanzierung bis hin zum Notartermin und Kauf und unterstützen dann natürlich im After-Sales-Management auch das ganze Vermietungsthema mit Hausverwaltung, mit Mietpool oder Mietabsicherungsthemen bis hin zu einem Verkauf, der vielleicht 10 Jahre später oder länger dann eben auch dann stattfindet.
Gutes Stichwort. Wir steigen ein und wir steigen aus. Also, ja. Behalte ich diese Immobilie bis zum Lebensende? Achte ich auf ein Erbe? Oder veräußere ich nach wie vielen Jahren? Du hast ja schon gerade die Zahl 10 genannt. Ich glaube, das ist auch so landläufig bekannt. Wie sind denn so deine Erfahrungen? Haben die Mandanten, mit denen du jetzt seit vielleicht auch schon 20 Jahren zusammenarbeitest, denn ihre Immobilien dann verkauft und waren ihres Lebens froh? Oder haben die es durchgezogen und es irgendwann an die nachfolgende Generation weitergegeben?
Ja, sowohl als auch. Also es gibt solche und solche Situationen. Gerade wenn die Immobilien günstig und langfristig finanziert sind, macht es durchaus Sinn, die auch lange zu behalten. Insbesondere, wenn ich damit meine Altersvorsorge bestreiten möchte. Also sprich, die Immobilie zu entschulden bis zum Rentenbeginn und dann zu sagen, ich habe die Miete als Rente sozusagen. Dann habe ich halt den Vorteil, ich kann, egal wie alt ich bin, die Miete von der Miete meinen Lebensunterhalt bestreiten und habe dann immer noch die Immobilie, wenn ich irgendwann ablebe, um die dann eben meinen Hinterbliebenen, meinen Kindern beispielsweise zu hinterlassen. Das geht auch sonst in keinem anderen Anlageprodukt. Ein anderes Thema ist natürlich, auf 10 Jahre zu kalkulieren, insbesondere bei den jüngeren Investoren, wo man natürlich nach 10 Jahren dann schaut, okay, wie sieht's aus, man kann dann einen steuerfreien Gewinn realisieren. Sollte dann natürlich aber mit dem Gewinn auch wieder eine neue Investition tätigen und da kommt natürlich auch gerne nochmal eine weitere Immobilie dann in Frage oder halt natürlich, ich entschulde mit dem Ertrag mein Eigenheim beispielsweise, was auch viele machen, oder ich lege eben eine andere Anlageklasse eben an. Also beide Konzepte sind gut und sind auch gängig.
Was brauche ich an Eigenkapital, um starten zu können? Kann ich mit 5.000 Euro starten, mit 15 oder mit 50?
Also ich würde mal so sagen, 15 ist so ein guter, also 15.000 ist so ein guter Start. Ich sollte aber darauf achten, dass ich dennoch weitere Rücklagen habe. Also nicht, wenn ich jetzt 15.000 Euro habe, die dann komplett in eine Immobilie zu investieren, sondern ich sollte trotzdem noch 2 bis 3 Monatsgehälter Liquidität behalten, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto, wie man so schön sagt. Aber wenn ich dann eben 15.000 Euro habe oder mehr, die ich für einen Zeitraum von 10 Jahren investieren kann, dann geht's los im Immobilienbereich.
Dann geht's los. Lieber Daniel, vielen lieben Dank für wertvolle Tipps und Tricks zum Thema Immobilien als Anlageobjekt im Jahr 2025. Wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Wunsch frei könntest umsetzen, dann wäre das welcher?
Eine lastenfreie Immobilie.
Dann vielen Dank bis hierhin und ich bin gespannt, wie viele Immobilien jetzt über den Tisch gehen werden.
Ich würde mich freuen. Alles Liebe.